Hallo und willkommen beim dritten AIF-Podcast. Ich bin Jakob Grill und darf heute Toni Burger bei mir begrüßen. Der gebürtige Niederösterreicher spielt Geige und ist normalerweise in ganz Österreich und auch international unterwegs, um Konzerte zu geben. Bis vor einigen Jahren war auch Sänger auf der Hähneralm in Grundlsee. Servus Toni, es freut mich, dass du bei uns bist heute im Studio. Wie geht's dir denn?
Mich freut's auch, danke schön für die Einladung und Gruß an die Hörer.
Toni, hast du einen guten Start ins neue Jahr gehabt soweit? Wie schaut's aus im Moment? Du bist Berufsmusiker. Wie ist das im Moment so?
Naja, es ist so wie für viele Leute, also einen ruhigen Start. Leider. Also es sind im alten Jahr noch einige Sachen abgesagt worden natürlich. Also es hat ausgeschaut, wie uns das ein bisschen normalisieren würde über den Sommer. Und dann ging es los mit der zweiten Etappe. Und ja, jetzt schauen wir, wie wir drüber kommen irgendwie. Oder das ist für viele Leute eine schlimme Belastung. Wir hier im Ausseeland haben es ein bisschen leichter, weil wir vor die Tür rausgehen können und zumindest nicht an Beengung leiden müssen.
Und jetzt speziell für dich mit der Musik, du hast ja jetzt irgendwie das Problem, dass das Auftritte eigentlich ausfallen. Wie kannst du das umgehen als deine?
Ja, ich kann außerhalb von Auftritten natürlich auch arbeiten an Musik und üben und Proben haben, zum Teil, und Sachen schneiden und so. Aber natürlich eine Hauptbeschäftigung meiner Musik, eine hauptmusikalische Tätigkeit fällt vollkommen flach jetzt. Und das geht mir sehr ab, muss ich sagen. Also es ist keine einfache Zeit, aber wie gesagt, es gibt sicher Kollegen oder überhaupt Leute, die darunter noch viel mehr leiden müssen, die jetzt wirklich extreme existenzielle Sorgen haben. Wobei es bei uns nicht so ohne ist. Also, es betrifft uns ja alle.
Also deine Tage bestehen jetzt hauptsächlich aus Üben, Aufnehmen und du gestaltest das halt anderweitig musikalisch neben Auftritten.
Ja, es kommen auch einige Sachen zum Tragen jetzt, die lang hintergestanden sind, die man immer vor sich ein bisschen hergeschoben hat. Die kann man jetzt aufgrund von Zeit, die man hat, erledigen. Das geht vielen so, glaube ich. Es ist, glaube ich, noch nie so viel zusammengeklammt worden wie dieser Tage. Aber ja, also ich dürste schon wieder noch spielen für die Leute und noch einem gemeinsamen musikalischen Erlebnis.
Und du bist ja jetzt nicht nur in Österreich unterwegs, sondern auch schon weltweit unterwegs gewesen. Was sind Dinge, die dir in Erinnerung geblieben sind? Was sind deine coolsten, deine genialsten Momente gewesen?
Ich bin ja schon ein paar Jährchen auf dem Planeten und ich habe ja viel schöne Sachen miterleben dürfen. Und du hast kurz erwähnt in der Vorstellung, dass ich heute gewesen bin in Hähnasch und das gehört sicher zu einem von meinen überhauptigen Highlights in meinem, und das Musizieren oben auch und nicht nur das Halten, aber das Halterleben, diese 20 Sommer, die möchte ich auf keinen vermissen, also das ist was auf der neben meiner musikalischen Tätigkeit, wo ich auch sehr viele schöne Erlebnisse gehabt habe, sehr viele schöne Konzerte gespielt habe, ist das irgendwie eine Zeit, die ich am wenigsten missen will.
Wie ist es eigentlich zugegangen, genau, weil du bist ja aus Niederösterreich ursprünglich und du bist dann bei uns im Salzkammergut, im Toten Gebirge, bist heute geworden. Hast du auf die vier geschaut, 20 Sommer lang, wie du sagst, wie hat sich das zugetragen? Wie ist das passiert?
Naja, das ist mir zugefallen durch den sogenannten Zufall. Da haben viele glückliche Umstände eine Rolle gespielt. Ich bin einmal durchs Tote Gebirge gewandert, weil mich das sowieso mal interessiert hat und ich war da nie und mich hat die Musik vom Ausseeland sehr interessiert. Ich habe das auf der Platte von Hans Gilge damals gehört in Niederösterreich und habe mich für die Gegend und für die Musik interessiert. Dass dann zufällig in dem Sommer, im 92er, wo ich da durchgegangen bin, ein Halter gerade gesucht worden ist und ich dann das nächste Jahr anbissen habe und die Bauern mich weiter wollen haben auch und daraus dann 20 Sommer waren, das waren natürlich viele glückliche Fügungen.
Das heißt, du bist da von wo Weg bist du gegangen oder bist quer durchs Tote Gebirge allein gegangen?
Was ich habe eine lange Wanderung gemacht, damals im 92er. Ich bin vom Lunzer See quasi weggegangen und bin dann da über Über den Hengstboss und Windisch Gasten und über das Wascheneck und über die Steirersee Krageln dann ins Ausseerland. Also bin ich quasi vom Lunzersee zu Fuß zum Alterssee gegangen. Das war meine damalige Wanderung und da kam ich schon auf der Hennerschwalm vorbei und das hat mich dann auch nicht mehr loslassen.
Wie lange bist du unterwegs gewesen auf deiner Wanderung? Warst du allein unterwegs?
Ich war ganz allein unterwegs mit einem dicken Rucksack und Zelt und Kocher und so, also dass ich autark bin. Und war da schon 12 Tage unterwegs, allerdings nicht mit Eile. Also ich bin einmal geblieben auf einer Hütte, wo es geregnet hat und so, Marschneck. Aber an sich, ja, das könnte man, wenn man es hochleistungsmäßig macht, könnte man das schneller auch machen. Aber ich habe dafür einige Sachen erlebt auf der Wanderung.
Ist ja für Künstler nicht die Anforderung, dass alles auf Hochleistung funktioniert, was sportliche Betätigung ist, sondern dass es inspirierend ist vielleicht, oder?
Ja, bestimmt auch, ja, bestimmt, klar.
Und Toni, dankenswerterweise hast du uns ja auch Musik von dir zur Verfügung gestellt, was du alles selber aufgenommen hast. Vielleicht hören wir da auch mal kurz eine, damit die Hörerinnen und Hörer ein bisschen Vorstellung haben, was du in deiner Arbeit machst.
Ja, das ist Musik, die ist für Hörspiel entstanden vor etlichen Jahren und gehört zu den Archivmusiken, die ich ganz gerne als Beispiele bringe.
Und alles selber von dir vertont, alles selbst gespielt?
Ja.
Dann hören wir eine. Du trittst ja nicht nur solo auf, sondern in diversen Gruppierungen. Was hast du jetzt in Erinnerungen, Konstellationen? Gibt es da was du sagst, das war besonders genial, das war eine total einmalige Erfahrung, irgendwen, mit dem du gemeinsam gespielt hast?
Ja, gibt es einige Beispiele. Also ich habe mal zu Beginn meiner Tätigkeiten, so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, eine sehr schöne Band gehabt mit dem Otto Lechner, mit dem Ziehharmonikaspieler und mit zwei Perkussionisten, mit einem Perkussionisten aus Brasilien und einem aus Frankreich. Und das war wahrscheinlich eine der fruchtbarsten Bands, mit denen ich so gearbeitet habe, wo wir eigene Sachen kreiert haben. Und dann gab es etliche Formationen mit, momentan spiele ich gerade mit einem Trio, das mich sehr begeistert. Das ist Bassklarinetten und Kontrabass. Also nicht nur Bassklarinette, auch Kontrabassklarinette und D-Klarinette und A-Klarinette und B-Klarinette. Und Bassetthorn, der Christian Carbun aus Gäusern und Alex Meisel aus See. Da spielen wir auch viel eigene Musik. Und dann gibt es diverse Formationen volksmusikalischer Art, traditionelle Musik, die viel Rolle gespielt haben. Also die Singer-Tanzmusik ist eine von die Gruppen. Ich habe da sehr, sehr viel lernen dürfen vom Grill Rudi und von meinen Mitspielern, was jetzt sehr Musikstil und so weiter betrifft. Also ich bin sehr dankbar, dass ich da in verschiedensten Formationen wirken kann und ja, das soll auch so bleiben.
Du hast jetzt eh schon anklingen lassen ein bisschen, dass du ja vielleicht auch nicht nur ein Instrument spielst, nicht nur die Geige bedienst, sondern ein bisschen mehr in deinem Repertoire hast. Was kannst du alles, was spielst du alles?
Naja, wirklich intensiv gelernt habe ich, also Geigen ist mein Hauptinstrument und ich spiele nebenbei natürlich ein bisschen Bratsche und ein bisschen Mandoline, so elektrische Mandoline auch und kann die Gitarre ein bisschen bedienen und diverse Zupfinstrumente, also bei Blasinstrumenten bin ich nicht so bewandert, spiele auch kaum Klavier, aber so Zupfinstrumente und Streichinstrumente ist mein Metier und spüre aber so ein paar Seiteninstrumente wie Maultrommel und Kalimbas und so verschiedene kleine Rhythmusinstrumente, auch für meine Aufnahmen vor allem und auch ein bisschen live. Und ja, und arbeite aber auch mit Elektronik und mit Loops und in meinem Soloprogramm habe ich gut die Hälfte rein akustische Instrumente und so die Hälfte mit mit Elektronik und elektrischer Geigen. Fünfseitige elektrische Geigen ist das und da kann ich dann auch ganz fremde Klänge erzeugen, die also von der Geigen recht weggingen oder Perkussionsinstrumente auf der Geigen erzeugen oder so.
Also viel Außergewöhnliches halt. Einige Instrumente, die vielleicht von den Hörerinnen und Hörern gar nicht allen was sagen.
Ja, wenn ich das Soloprogramm spiele, was ich sehr gern tue, Fahrt wird es kaum. Da ist ein breites Spektrum dabei. Ich tue jetzt auch nicht groß zaubern, ich koche auch mit Wasser. Also.
Wann ist dein Soloprogramm, das hast du jetzt ein paar Mal angesprochen, wann ist das entstanden?
Das ist in den letzten Jahren eigentlich entstanden, so ich würde mal sagen, seit so 7, 8 Jahren arbeite ich intensiv dran und verfeinere es ständig. Und ich habe es jetzt schon ganz gut abgespielt. Ich habe es jetzt da in einer Serie in Aussee und in Donnersbach und in Ischl gespielt im Sommer und im Kirchenraum. Das war auch eine sehr schöne Erfahrung. Und das ist auch jetzt wahrscheinlich im Sinne von der Ansteckungsgeschichte also ganz sinnvoll, wenn nicht zu viele Leute auf der Bühne sind auf einmal. Also so kleine Besetzungen, glaube ich, werden so zum Starten wieder ganz wichtig werden.
Und wenn du jetzt nicht unterwegs bist, nicht auf Tour bist oder keine Konzerte gibst, vor allem jetzt in der Corona-Zeit wird es ja auch schwieriger sein, nehmen wir mal an. Wie wirst du wieder einstarten, wenn Lockdowns vorbei sind? Hast du was in Aussicht jetzt, was als nächstes ansteht?
Naja, ich arbeite mit an dem, heuer gibt es in Oberösterreich, also besser gesagt in der Region Ischl, Gulsen, Hallstatt, Obertraun, gibt es das Festival Regionen. Das ist ein oberösterreichisches Festival. Da arbeite ich als sogenannter Kulturnaut mit und da planen wir Projekte und da werde ich auch bei einigen mitmachen. Also das ist was in Planung ist und was jetzt im Frühjahr, Anfang Sommer stattfinden wird. Und wir wissen, wir schweben alle ein bisschen so im freien Raum, weil wir nicht wissen, welche Bedingungen wird es geben. Wir planen alle jetzt für die Zeit, wo es wieder gehen wird, viel im Freien auch. Und man weiß ja nicht, man kann nicht dafür ausgehen, dass sich das jetzt bald alles ganz normalisiert und dass bald wieder in einem engen Raum 100 Leute sein werden. Und deswegen muss man da ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Und das macht die Sache nicht leichter.
Wenn du jetzt sagst, ihr müsst umdisponieren, auch von einer Planung innen nach außen, Open Air quasi, was ändert sich da für Musiker? Das ist ja jetzt nicht gang und gäbe, dass man auf der Weide spielt, dass man im Freien spielt. Wie schaut das von der Planung her anders aus? Wie ist das für einen selber auch, wenn man draußen spielt?
Naja, Open Air Planung ist immer ein bisschen haklicher, weil halt man vom Wetter abhängig ist und ich habe so auch im Normalbetrieb auch schon immer wieder für Open Airs gespielt. Und natürlich, das macht es nicht einfacher, weil du halt sehr vom Wetter abhängig bist und besonders in unserer Gegend kann das gleich einmal, also wenn es nicht mitten im Hochsommer ist oder auch dann kann das risikoreich sein. Das macht es auch für die Veranstalter schwieriger und also wir alle Veranstalter, Leute, die was auf die Füße stehen, haben es jetzt ein bisschen schwerer. Also was sie jetzt zum Beispiel als ganz positiv heraussteht, sind viele kleine Kulturinitiativen, die trotzdem in so diesen Halblockdowns, die gewesen sind, versucht haben, Sachen mit guten Maßnahmen auf die Füße zu stellen, die sich dann eher drüber trauen als professionelle Veranstalter, weil der professionelle Veranstalter hat es eigentlich ganz schwer gehabt, weil der hat gewusst, dass er miese macht von vornherein, weil es ist, die kämpfen eh schon, dass man genug Publikum zusammenbringt und dann weiß man von vornherein, dass man nur die Hälfte oder ein Drittel Publikum lukrieren kann, dann wird es halt eng. Nicht? Und da gibt es in Aussee Gott sei Dank auch die Drangeflüsterleute, die sich da wirklich eingehaut haben heuer im Sommer und möglich gemacht haben mit allen möglichen Sicherheitskonzepten, dass Veranstaltungen über die Bühne gehen können. Und das waren ein paar sehr schöne Kirchenkonzerte mit den vier Geigern, mit den vier Aussee Geigern und immer Solo, die dann stattgefunden haben können, weil sie halt die Drangeflüsterleute da wirklich eingehaut haben und versucht haben, den Maßnahmen entsprechend zu agieren.
Ich glaube, das ist ja bei uns in der Region auch was ganz was Wesentliches, dass man versucht, einfach die Kultur aufrechtzuerhalten. Gerade im vergangenen Sommer haben wir außergewöhnlich viel Gäste eigentlich bei uns gehabt. Und da war es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass denen, was geboten worden ist, dass man da schaut, dass ein Programm zustande kommt, wie du gesagt hast. Das ist eben mit den vier Geigern sind ein paar ganz außergewöhnliche Veranstaltungen gewesen. Wer hat da alle gespielt? Du warst ja auch dabei
da bei den vier Geigern. Die Burgi Ewis, der Hannes Bressel und der Christian Eidelhuber und ich sind die vier sehr Geiger und spielen da miteinander ein gemischtes Programm von Telemann bis Volksmusik. Wir haben aber auch so zum Beispiel der Wirt von der Blauen Trauben, der Jan Bzinski, hat zum Beispiel am jeden Dienstag für die Leute im Großgarten Musik gehabt. Da haben wir auch gespielt und die Leute haben das sehr zu schätzen gewusst. Gar nicht groß angekündigt gewesen jetzt und Leute, die dort essen hingekommen sind, haben sich ungeheuer gefreut, dass da jetzt auch sehr Musik stattfindet. Also insofern, wie gesagt, in kleinem Rahmen ist es vielleicht noch eher ein bisschen möglicher in der jetzigen Situation.
Ja, also man hört irgendwie außer, dass dir jetzt keine Unterscheidung zwingend wichtig ist zwischen großen Auftritten und in einem Großgarten ohne große Ankündigung, eher gemütlich. Also dir ist wichtig, dass du Balance hast.
Ich schätze beides sehr, sehr. Ich meine, in einem großen Raum, wo viele Leute kommen und viel Eintritt, unter Umständen viel Eintritt zahlen, ist eine andere Grundvoraussetzung, als wenn ich in einem Großgarten spiele, wo die Leute eigentlich keinen Eintritt zahlen müssen. Aber für einen Musiker selber ist es dann beim Spielen selber unerheblich. Also du spielst ja für die Leute und baust mit den Leuten, die da sind, eine Verbindung auf. Und um das ist mir immer gegangen beim Musizieren. Also weniger darum, dass ich jetzt irgendwas... wobei ich sagen muss, ich bin nicht ganz gegen das, dass man dem Publikum auch manchmal was ein bisschen Sperrigeres bietet. Aber es ist doch so, dass man ja zusammenkommt, um miteinander eine gute Zeit zu haben, der Musiker und das Publikum. Ich finde immer, man sollte kein Publikum immer fordern, man sollte aber niemand überfordern. Weil dann macht man zu. Nicht? Und insofern geht es bei jedem Auftritt oder bei jeder Spielerei, ob das jetzt in gemütlichem Rahmen oder in einem sehr feierlichen oder in einem sehr, exquisiten Rahmen ist, es geht immer darum, eine Verbindung zwischen Musikern und Leuten, Zuhörenden aufzubauen. Und da entstehen die schönsten Sachen.
Also es ist auch, ist es ein Unterschied von der Verbindung her, ob jetzt viel oder wenig Leute zuhören, oder ist es für dich eigentlich immer das gleiche Gefühl, gleich schön?
Es ist oft so, dass in einem Gastgarten, natürlich ist ja diese Voraussetzung zum Beispiel so, dass die Leute ja da essen und reden und es ist vollkommen okay, wenn du dort dann eine gewisse Aufmerksamkeit erzeugen kannst, dann in einem gewissen Moment des Abends und die Leute dann wirklich begeistert mitgingen, dann macht das manchmal sogar ein bisschen mehr Spaß, als wenn du in einem Konzertsaal für Leute, die Eintritt zu haben, spielst, wo ja die Konvention davor herrscht, also ich sitze mir das ein und lasse mal was bieten von den, wofür ich gezahlt habe, lasse ich mal jetzt was bieten und schaue, ob mir das gefällt. Und da ist eine Konvention da, die kann, das kann auch wunderbar sein, da kann auch, es kann dort und da sowohl Kontakt als auch Nicht-Kontakt zum Publikum stattfinden und es können die schönsten, gut geplantesten Konzerte ja, nicht so ganz gelingen und es kann aber auch die gnädigste Wirtshausspülerei der Funke nicht überspringen. Das, ja, meistens ließ es dann an die Musikanten gelingen, muss man ganz ehrlich sagen.
Und bist du nervös, wenn du jetzt vor mehr Leuten spielst zum Beispiel, was sind so die größten Zuschauerzahlen, was du gehabt hast bei Konzerten, dass man ein bisschen eine Vorstellung hat?
Naja, ich habe zu Beginn meiner Laufbahn bin ich ja gleich ins kalte Wasser gesprungen und habe damals mit Konstantin Wecker gespielt und da war mein erstes Konzert gleich vor 12.000 Leuten. Und ich meine, ich kann nicht sagen, dass ich da jetzt nicht nervös war, aber wenn man ganz jung ist, ist das auch ganz anders, ja. Da ist man auch viel mutiger. Ich würde einmal sagen, mein Nervositätsfaktor, ich habe also nicht mit extremem Lampenfieber zu kämpfen, aber es ist eine gewisse Spannung auch vonnöten, wenn man spielt. Und ich bin ehrlich gesagt am nervösesten bei Heimpublikum. Also wenn ich vor vielen Leuten spiele, die mich gut kennen, oder also auch wenn ich in meiner alten Heimat Herzogenburg auftritt oder Kirchberg, da bin ich fast ein bisschen nervöser, als wenn ich irgendwo ganz fremd hinfahre und dort spiele. weil da hast du das Gefühl, die Leute beobachten dich genauer, weil sie dich besser kennen. Und oft ist es dann auch so, dass ich dann wieder eigene Sachen oder Sachen, die ich in den letzten Jahren erarbeitet habe, vorstelle. Und da ist man dann gespannt drauf, ob das ankommt. Und da ist man natürlich auch ein bisschen angespannter, als wenn man einfach nur Teil einer Gruppe ist, die auftritt, wo. Ja. Also wenn man selbst eine Verantwortung hat, weil das eigene Musik ist, dann ist die Spannung natürlich ein bisschen stärker.
Wenn die Anonymität ein bisschen wegfällt und wenn man dann als Hauptverantwortlicher vorne steht.
Ja, das hat sicher damit auch zu tun, ja, sicher.
Und du hast jetzt gerade gesagt, schon am Anfang deiner Karriere mit Konstantin Wecker hast du gespielt. Der ist ja doch eher auch eine große Persönlichkeit jetzt, was in der österreichischen Musik was gibt. Wie ist da die Zusammenarbeit gewesen? Wie war das für dich damals?
Ich bin da ganz jung, ich war da so ein bisschen über 20 und bin auf einem Konzert gewesen, war ein großer Fan und bin in Wien auf einem Konzert gewesen und bin dann nachher, da war das irgendwie so, hat man hinten hingehen können und hat man dann den Wecker treffen können und der hat, ah, du spielst Geigen, hat mich gefragt, ob ich, und hat mich eingeladen zu ihm nach Italien und ich habe dann nicht mehr locker lassen und das ist halt auch dann so, hat eins das andere ergeben. Ich bin dann nach Italien gefahren und wir haben da musiziert, er hat ein Hörspiel damals, glaube ich, gerade aufgenommen oder Theatermusik und hat da die Geigen einbaut und ist dann im 83er Jahr auf Tournee gegangen und hat mich dann im Laufe der Arbeit an dem Hörspiel gefragt, ob ich nicht mitfahren will auf Tournee und ich habe die Sachen ja alle sehr gut gekannt und die Probenarbeit war dann nicht sehr schwierig und mich da reinzupassen in dieses Team Musikon. Das war die letzte Tournee seiner ersten Band. Mit Cello und Klavier und Trompeten und Perkussion und so. Das war eine schöne Zeit. Das war, wie gesagt, da war ich blutjung und sehr mutig.
Also du hast auch einfach Möglichkeiten ergriffen, wo sie sich geboten haben, dich dem Zufall ein bisschen hingegeben und geschaut, was passiert, und das meiste draus gemacht.
Ja, das, also. Ich meine, ich glaube, das ist ja oft dann so, dass man arbeitet zwar und hat ein Ziel und steckt viel Aufwand in Arbeit ein und übt viel und macht. Aber die Dinge, die dann passieren, dass was zustande kommt, was dann im Hint noch, wo man sagt, aha, das ist eigentlich toll, dass das geglückt ist, das sind viele Dinge auch davon abhängig, dass durch den sogenannten Zufall, also. Dass man Dinge passieren lässt und dass man Möglichkeiten ergreift. Also ich war nie der Ehrgeizigste, aber ich hab die Dinge passieren lassen und habe dann geschaut und habe mir gedacht, ja, das passt eigentlich eh, das ist eh, das geht eh in die richtige Richtung, das haut schon hin.
Dann würdest du jetzt sagen von dir selber, dass das schon auch was Wesentliches ist in deiner Karriere, dass Sachen passieren lässt, dass das dem sogenannten Zufall überlässt.
Ja, ganz überlassen tut man es ja am Ende, aber es ist, man kann nicht alles erzwingen und man kann nicht auf alles hinarbeiten. Es sind viele Dinge, die sich entstehen und wenn sich das Puzzle zusammenfügt und schaut richtig aus, man fühlt sich dann eh immer richtig am Platz oder nicht richtig am Platz. Und wenn man auf seine innere Stimme da ein bisschen hört, ist das sicher kein Nachteil.
Toni, jetzt haben wir neben einem generellen Gespräch haben wir auch 5 Fragen, die wir gerne allen unseren Gästen stellen mögen, wenn sie bei uns sind zu Gast. Und wenn wir uns jetzt kurz Zeit nehmen, dass wir über das auch reden. Zum einen wäre eine Frage, was dein Lieblingsfrühstück ist. Wie startet der Geiger Toni Burger am besten seinen Tag? Mit was zum Essen?
Also meistens ohne was zu essen, sondern meistens nur mit einem schwarzen Kaffee. Aber es gibt schon so Tage, wo man später aufsteht und wo man dann auch sogar vielleicht in der Früh sogar schon Hunger hat. Dann ganz klassisch eigentlich, weiches Ei. Toast, Butter, weiches Ei. Vielleicht ein je nachdem, vielleicht ein Scheibenschinken drauf oder ein Stückchen Käse. Wenn ich in einem Hotel bin, dann fange ich meistens doch mit den Früchten an. Und ja, das mag ich auch ganz gern.
Dann, was macht für dich generell einen gelungenen Tag aus? Wie schaut das aus, wenn du am Ende vom Tag ins Bett gehst und sagst, so, das war ein richtig guter Tag, heute ist was weitergegangen?
wenn man gut geübt hat, wenn man gut probt hat, wenn man was man sich vorgenommen hat, weitergebracht hat, wenn man die Energie aufgebracht hat, das weiterzubringen und wenn man sich nicht zu viel Haare hat müssen, wenn nicht zu viel Steine im Weg gelegen sind, dann, ja, dann kann man sagen, das passt. Oft ist es in so Arbeitsphasen, wo man wirklich gut übt und so, wo man jeden Tag dann die Fortschritte direkt wahrnimmt. Das beseelt einen dann schon auch.
Wenn man im Flow ist quasi,
Ja, Flow
wenn
ist
es einfach
ja
gut
so ein
weitergeht.
gutes Wort für das in Deutschland, glaube ich, oder im Österreichischen gar keine rechte Entsprechung gibt. Also.
Du kannst einen Tag sein, was du willst. Was wärst du gerne?
Boah, das ist eine schwere Frage. Man sagt ja gern, dass man nicht was sein sollte, was man nicht sein kann, aber. Ich meine, wenn ich einen Tag allmächtig sein könnte, dann würde ich diesen ganzen Irrsinn auflösen, ja? Dass die Menschen nicht einer gegenseitigen Helfer sein wollen, sondern sie gegenseitig da niedermachen. Also das zipft mich wirklich sehr, sehr an. Und wenn ich die Macht hätte, würde ich das. Ansonsten, ich bin nicht sicher, ob wenn man Macht dann wirklich hätte, ob man die dann richtig anwenden kann, ob der Mensch das schafft. Man sieht viele Gegenbeispiele, also Leute, die an eine Machtposition kommen und die dann missbrauchen. Aber was mich wirklich vielleicht interessieren würde, ich hätte so gern vielleicht als Mauserl wo sitzen, wo der Mozart gespielt hat. Also eine Zeitreise machen ins 18. Jahrhundert. Und horchen, wie hat sich das wirklich angelost, wie die Burschen damals musiziert haben. Das würde mich interessieren.
Also nicht nur jemand anders, sondern auch in einer anderen Zeit, um ein bisschen
Ja,
mehr Eindrücke zu sammeln.
vielleicht, ja. Wobei da würde mich alles interessieren. Da würde es mich interessieren, wie hat es denn bei uns gelungen in der Zeit. Also das war sehr spannend, weil wir haben ja erst seit ein bisschen über 100 Jahren Tonaufzeichnungen und das wäre schon sehr spannend zu wissen, wie haben die früher gelungen.
Weil die Erfahrungswerte einfach nicht mehr da sind, oder? Weil man nicht mehr sagen kann, so hat das gelungen, weil es
Man kann
nichts
sagen, wie sie
gibt.
es gespielt haben, weil es gibt schon Aufzeichnungen und das haben ja viele Forscher wie Nicolas Alancourt und so weiter, haben sich damit sehr befasst, wie ist damals musiziert worden, wie könnte das gelungen haben. Aber ich glaube, es ist dann nochmal ganz anders, wie wenn man die Leute wirklich hören würde. Also, ja.
Dann noch eine Frage, die vierte Frage. Was bringt dich zum Lachen? Wo musst du herzlich lachen, wenn es passiert?
Wenn ein guter Schmäh läuft, wenn man mit den richtigen Leuten benannt ist und es ist so, es ergibt eins das andere und es geht so ein bisschen klick-klack mit der Bande und es ergänzen sich mehrere Leute so, dass ein guter Schmäh, ein guter Diskurs läuft und dass man miteinander Gaudi hat, wo also Kummer und Harm keine Rolle spielen, sondern wo man sich ganz befreit, bei Festen zum Beispiel oder so, wenn man sich ganz befreit an Spaß hingeben kann und das geht allen so, die da sind. Ja. Es ist niemand, der daneben sitzt und fährt das auch hat, sondern wenn alle in der Runde beseelt sind und lachen können, da kann ich auch herzlichst mitlachen.
Und von unseren 5 Fragen, die letzte: Was ist im Ausseerland dein Lieblingsplatz? Wo bist du am liebsten bei uns in der Heimat?
Naja, da muss ich erstens natürlich sagen, der Henasch. Das ist für mich ein Herzensplatz und das wird auch immer bleiben. Wobei, ich bin vor kurzem einmal am Rettelstau aufgegangen und bin da oben gesessen, hat wer so ein kleines Bankerl aufgestellt. Und da bin ich dann auch so gesessen und dann haben wir gedacht, das ist auch so. Es gibt also 1000 schöne Plätze, glaube ich, bei uns in Ausseeland. Und da hat, ich glaube, es ist für jeden, der gern da hingeht, ein spezieller Lieblingsplatz möglich und die Leute werden sich nicht auf die Zehen steigen.
Also du bist nach wie vor auch wenn du jetzt nicht mehr heute bist und dich wieder mehr auf deine Karriere konzentrieren kannst, trotzdem noch sehr gerne unterwegs und in die Berg vom
Ich
Dachecke.
fühle mich jedes Mal, wenn ich Skaterlauf mache, von der Brunnwiesen in Henasch, fühle ich mich daheim.
Wie ist das vereinbar für dich jetzt mit deiner Profession? Du musst ja als Berufsmusiker doch auch schauen, auf deine Hände zum Beispiel, dass nichts passiert. Funktioniert das für dich gut, nehme ich an.
Ah ja, zum größten Teil schon. Ich habe selten Handverletzungen gehabt, ein paar Mal schon. Und ich habe mir halt angewöhnt im Laufe des Lebens, dass ich wirklich bei jeder Kleinigkeit mein Arbeitshandling aller möglichen Stärken, also ich habe eine ganze Sammlung daheim und ich nehme auch Handling da, wo man einmal kein nimmt. Also das ist so ein Grundprinzip irgendwie. Und ansonsten bin ich auch kein Rennpferdgeiger, der also um die Welt fährt und die großen Konzerte spielt. Der darf halt nicht mal einen Koffer angreifen, der mehr als 2,5 Kilo hat. Also das ist. Da in der Liga bin ich nicht und ich habe auch meine Hände immer zum Holzhacken und so weiter benutzt und ich finde, das ist auch so, man muss halt ein bisschen vorsichtig sein.
Also kein Rennpferdgeiger, sondern ein Geiger mit Bodenständigkeit,
Ja, eher
der
so
schon noch.
Haflingerartig. Oder Noriker oder sowas, ja, vielleicht.
Ja, Toni, dann haben wir jetzt eh recht viel reden können und es freut mich sehr, dass du da warst. Und ich hoffe, dass es auch den Hörerinnen und Hörern gefallen wird, dass sie das interessant finden, vielleicht was sie hören und dass sie wieder einschalten.
Ja, recht schönen Dank für die Einladung und alles Gute für eure Arbeit.
Und dir alles Gute noch für weitere Projekte und Auftritte, sobald sie wieder möglich sind.